hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich liebe doch alle, alle Menschen.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Damals in der DDR. Eine Serie von Nikolaus Schröder. Folge 10. Was zusammengehört.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Ab sofort geht's ab.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten.
Günter Schabowski ist Mitglied des Politbüros der SED. Am Abend des 9. November 1989 stellt er auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin das neue Reisegesetz der DDR vor. Genosse Schabowski ist nicht ganz bei der Sache.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Westmedien machen die kleine Unaufmerksamkeit des Parteisprechers unverzüglich zur Topmeldung. Die auch in der DDR viel gesehene Tagesschau ist kaum zu Ende, als schon die ersten Bürger der DDR zur Stippvisite in den Westen aufbrechen. Der Ansturm trifft die Grenzer unvorbereitet. Dieser Menge mag sich niemand mehr entgegenstellen.
Ja, was veranlasst Sie hier, die Grenze zu überschreiten im Moment?
Ich wollte mal kicken, was meine Freundin macht, aber die ist leider nicht zu Hause. Wahrscheinlich ist sie bei mir, ich kann mal kicken, was ich mache.
Die gehen nach West-Berlin, ja?
Kommt gleich wieder zurück. Lass mal gucken.
Was haben Sie in dieser Nacht noch vor?
Na, ich will jetzt bloß erstmal drüben kicken, was los ist. Ich war nämlich bis jetzt eben auf Arbeit gewesen.
Bitte, selbst reden. Ich möchte erstmal was rüber in meine alte Heimat. Einfach nur gucken, ich habe mal in der Oppelner Straße gewohnt, als Kleinkind. Ich möchte einfach nur sehen, soll sich ja viel verändert haben. Ich habe meine Verwandtschaft angerufen, meine Freunde angerufen, die erwarten mich jetzt drüben. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, das ist so ergreifend, ich kann ja nicht anders, ja. Also ich bin fertig.
Na mal angucken, um auch als Mitglied der SED mal zu zeigen, dass die Politik bei uns jetzt doch realistisch wird.
Es sind euphorische Tage. Nach der Grenzöffnung überschlagen sich die Ereignisse. Was zusammengehört, wächst zusammen. Willy Brandts Traum vom November 1989 wird schneller Wirklichkeit als erwartet.
Als erster wird unser Ministerpräsident Hans Modrow das Wort ergreifen.
Liebe Berliner, der Übergang Brandenburger Tor ist nicht einer von vielen. Hier steht das weltberühmte Wahrzeichen Berlins. Hier ist geschichtsträchtiger Boden. Rings um dieses Tor ging der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Hier ging das Deutsche Reich in den Flammen unter, die vom deutschen Kriegsverbrechern entzündet worden waren. 16 Jahre danach wurde hier die Mauer gebaut. In dem Willen, den Bestand der DDR zu sichern und an empfindlichen Punkten Europas Frieden zu wahren. Die Geschichte wird darüber urteilen, ob diese Mauer die Ultimo Ratio war. Sie sollten den Menschen nützen und hat Menschen sehr wehgetan. Die Öffnung des Brandenburger Tors signalisiert heute der ganzen Welt die denkbar beste Absicht, Begegnung von Menschen zu fördern. Nehmen Sie es als ein neues Zeichen des guten Willens meiner Regierung, diesem humanistischen Anliegen zu dienen. Es ist ein Zeichen der sich erneuernden DDR und unserer Entschlossenheit, am friedlichen europäischen Haus weiter mitzubauen.
Die Erneuerung der DDR wird schon lange nicht mehr von der SED vorangetrieben. Es ist die Zeit der runden Tische. Hier werden die Reformkonzepte entwickelt. Es geht um politische Mitsprache, um freie Wahlen, Pressefreiheit, das Ende von Unterdrückung und Bespitzelung.
Damals wollte man zunächst eine Umgestaltung der DDR, eine demokratische Umgestaltung der DDR, weil man ja aus damaliger Sicht auch überhaupt nicht erkennen konnte, wohin diese Reise nun tatsächlich geht.
Ulrike Meinecke lebt 1989 in Salzwedel. Mit großer Begeisterung erlebt sie den Zusammenbruch der alten DDR. Auf Veranstaltungen lernt sie das neue Forum kennen und beginnt, sich in der Oppositionsgruppe zu engagieren.
Die Meinungsfreiheit war insbesondere das, was mich am meisten dazu bewegt hat, dort mitzuarbeiten. Weil man in der DDR keine eigene Meinung sagen durfte. Und das hat mich eigentlich schon immer gestört. Also ich habe in der Schule schon immer eine 3 in Betragen gehabt, weil ich meine Meinung gesagt habe. Und damit bin ich immer angeeckt. Und das war eine Sache für mich, ich möchte sagen dürfen, was ich denke. Und das war für mich irgendwo das höchste Gut.
Irre ins Irrenhaus, sie schwören ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Irre ins Irrenhaus, sie schwören ins Parlament.
In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Belege dafür sind die weit verbreitete Verdrossenheit bis hin zum Rückzug in die private Nische oder zur massenhaften Auswanderung. Fluchtbewegungen diesen Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein. Die gestörte Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft lähmt die schöpferischen Potenzen unserer Gesellschaft und behindert die Lösung der anstehenden lokalen und globalen Aufgaben. Wir verzetteln uns in übel gelaunter Passivität und hätten doch Wichtigeres zu tun für unser Leben, unser Land und die Menschheit.
Aufbruch 89 ist der Aufruf überschrieben, mit dem sich das neue Forum schon im September 1989 gegründet hat. Die Initiative versteht sich als Plattform für alle Oppositionsgruppen in der DDR und beruft sich dabei auf die DDR-Verfassung.
Allen Bestrebungen, denen das neue Forum Ausdruck und Stimme verleihen will, liegt der Wunsch nach Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie sowie Schutz und Bewahrung der Natur zugrunde. Es ist dieser Impuls, den wir bei der kommenden Umgestaltung der Gesellschaft in allen Bereichen lebensvoll erfüllt wissen wollen. Wir rufen alle Bürger und Bürgerinnen der DDR, die an der Umgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken wollen, auf, Mitglieder des neuen Forums zu werden. Die Zeit ist reif.
Das Engagement für die Opposition ist ein offenes Statement gegen Staat und Partei. Ulrike Meinecke ist zu dieser Zeit Chefsekretärin in einem Lebensmittelvertrieb. Angst vor Repressalien hat sie 1989 nicht mehr.
Wenn jemand gesagt hätte, du verlierst dadurch deinen Job, dann wäre mir das egal gewesen, weil dieser Job mich ohnehin nicht ausgefüllt hat und ich ihn später auch ohnehin gekündigt hatte. Und die anderen in dieser Reihe waren auch, also arbeitsmäßig oder in der Freizeit, nicht irgendwie so engagiert, dass die SED da tatsächlich noch hätte irgendwas kaputt machen können.
In Salzwedel trifft sich die Opposition in der Katharinenkirche. Der Pfarrer unterstützt das neue Forum. Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten Themen des DDR-Alltags. Regelmäßig ruft das neue Forum zu Aktionen auf. Dabei ist es nicht leicht, Informationen oder Aufrufe zu veröffentlichen.
Ich bin ja Mitglied der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit gewesen und hatte unter anderem die Aufgabe, die Verlautbarungen des neuen Forums. Was wollen wir? Wann machen wir eine Demonstration? Wir mussten ja auch die Leute in Kenntnis setzen, wann, wo, was stattfindet, zur damaligen SED-Zeitung Volksstimme zu tragen. Die haben das in den meisten Fällen gar nicht oder nur ansatzweise und sporadisch gedruckt.
Aus der Bundesrepublik werden Druckmaschinen und Papier für Flugblätter organisiert. Der Bedarf an unabhängiger Information ist groß. Die Flugblätter sind begehrt. Die Idee einer eigenen Zeitung entsteht, die frei ist von der Kontrolle durch Staat und Partei.
Wir wollen eine Meinungsvielfalt, wir wollen die Heimatverbundenheit der Altmärker mit dieser Zeitung fördern, aber in allererster Linie wollten wir dem Dialog zur Umgestaltung breiten Raum geben. Das ist das oberste Ziel gewesen.
Doch noch gilt das DDR-Recht. Zwar bekommen die Salzwedeler eine Druckerlaubnis, aber sie bekommen kein Papier. Zum Glück unterstützt auf westdeutscher Seite ein Verleger aus Lüchow die Zeitungsneugründer.
Der war so begeistert von diesem Enthusiasmus, den wir da an den Tag gelegt hatten, und hat gesagt, ich druck euch die Nullnummer, die erste Nummer umsonst. Und das dann gleich, ich meine, in einer Auflage von 40.000 Exemplaren. Und dann haben wir uns halt erkundigt, was müssen wir tun. Und er hat gesagt, ich stelle euch ein paar Redakteure an die Seite. Denen gebt ihr, was ihr habt. Ihr bereitet das auf. Und dann wird das gesetzt und gedruckt.
Der Schnellkurs Journalismus ist ausgesprochen erfolgreich. Die Zeitungsmacher aus dem Westen vermitteln die Grundlagen. Für den Inhalt sind die Salzwedeler selbst verantwortlich. Und Artikel gibt es genug. Denn schon Wochen vor dem Erscheinungstag sind Manuskripte eingegangen.
Nun saßen wir da mit diesem großen Papierberg. Und ich habe dann alles, was ich interessant fand, aus diesen Kisten zusammengesucht für diese erste Ausgabe, habe das abgetippt mit der Schreibmaschine und habe dann diesem Manuskript eine Nummer gegeben, habe mir ein Blatt Papier genommen, um den Redakteuren und Druckern zu zeigen, das soll bitte schön dort stehen. Und da stand dann tatsächlich das Heimatgedicht neben der Gründung der SPD, ja, und solchen Dingen.
Am 10. Januar 1990 erscheint die erste Ausgabe der Altmark-Zeitung. Dabei ist der Vertrieb in der DDR noch eine überaus heikle Angelegenheit. In Privatautos wird die Startauflage von 40.000 Exemplaren über die Grenze geschmuggelt.
Allerdings mussten wir diese Zeitung als Informationsblatt deklarieren. Und ein Informationsblatt durfte man nicht verkaufen, weshalb wir die Zeitung nur gegen eine Spende abgeben konnten. Zum Großteil haben die Leute sich die Zeitung auch selber von bestimmten Stützpunkten abgeholt, so Stadtinformationen, Konsum, Post.
Jede Woche erscheint eine neue Ausgabe der Altmark-Zeitung. Die Auflage pendelt sich bei 45.000 Stück ein. Gedruckt wird im Westen bei der Uelzener Allgemeinen Zeitung. Die örtliche Parteizeitung gibt sich vom Erfolg der Konkurrenz ungerührt.
Es war dann, ich meine, im Januar 1990 an der Zeit, als die Volksstimme sich unabhängig nannte, von einem Tag auf den anderen. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich in der zweiten Ausgabe der Altmark-Zeitung dazu eine Art Kommentar geschrieben habe, die ich dann vorher gezeigt habe dem Chefredakteur der Uelzener Allgemeinen Zeitung. Ich sage, kann man das so machen? Wie kann das sein? Dieselben Redakteure, die jahrelang die sozialistische Meinung verbreitet haben, nennen sich von heute auf morgen unabhängig. Das fand ich unglaubwürdig, unmoralisch und unmöglich. Und habe ihm das dann gezeigt und habe mich gewundert, dass er sagte, Sie sind in der DDR groß geworden, wenn Sie der Meinung sind, dass das so richtig ist und angemessen ist, dann schreiben Sie das so.
Für Partei und Staat sind die Tage der Allmacht vorbei. Die Bürger reden mit, fordern eine Demokratisierung, die Kontrolle der Stasi, den Schutz der Umwelt. Das Projekt einer Alternative zur Marktwirtschaft, eines dritten Weges einer demokratischen sozialistischen Gesellschaft, treibt die Opposition in der DDR an.
Während die DDR sich in rasendem Tempo verändert, machen ihre Bürger erste Erfahrungen mit der freien Marktwirtschaft. 1989 besitzt Andreas Ilenburg 8.000 DDR-Mark.
Mit einem Kaufrausch begann alles. Nach dem 9. November gab es ja auch die ersten Autohändler, die hier so durch die Ostzone tingelten und unter anderem eben auch in Rostock auf den neuen Mark Halt machten. Und dann bin ich da einfach mal so vorbeigegangen und ein Auto fand ich, das fand ich schon immer toll, ne? Ein tolles Auto. Ne? Und dann hatte der einen Opel Senator 2,8E, Einspritzer. Wow. Ja, und dann hat er gesagt, du kannst ja mal Probe fahren, ne? Ist kein Problem. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine Couch, wo ich hier drauf sitze, das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann einmal hoch bis zum Friedhof und zurück und da auf der Strecke war ja der Südring und zweiten Gang berghoch, 100 bergauf. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, das Auto muss ich haben, das muss ich haben, es geht nicht anders. Und dann bin ich ehrlich, ich sage, wie viel? Ja, 8.000 Mark, ja, das kaufe ich sofort, ich hole Geld und dann kaufe ich das. Ja, dann habe ich es gekauft und dann hatte ich ein Auto. Problem war nur, nach 7 Tagen hatte ich keins mehr, weil dann war es nämlich kaputt. Und dann habe ich gedacht, das ist ja auch nicht schlimm, nach 7 Tagen, dann gehe ich einfach hin, sage ihm, pass auf, das Auto ist kaputt, du nimmst das Auto wieder und gibst mir das Geld wieder und alles ist wieder gut.
Der Motor ist hin und eine Reparatur lohnt sich nicht mehr. Der Verkäufer hält aber nichts von einer Rücknahme des kaputten Autos.
Es war also schon völlig neu und natürlich völlig hochemotional. Ne? Also es war einfach nur, oh toll, ne? Und Rost, na mein Gott, was ist Rost? Das ist doch nicht schlimm. Und ja gut, 16 Liter pro 100 Kilometer, aber es macht doch nichts. Es ist doch wert, es ist doch ein Gefühl, ne? In so einem Auto zu sitzen. Und Ledersitze, also es ist ja unvorstellbar gewesen. Ne? Es war eine andere Welt, es war eine komplett neue Welt. Ne? die sich einem dort erschloss, auf dem neuen Markt von Rostock, zwischen all den Trabis und Wartburgs.
Während die Opposition von einer Alternative zur freien Marktwirtschaft träumt, haben die Bürger sich entschieden. Sie wollen keine sozialistischen Utopien mehr, kein Vertrösten auf eine goldene Zukunft, sondern Autos, Reisen, Konsum. Luxus jetzt und sofort. Der Zusammenbruch der DDR ist die Befreiung von einer sozial abgesicherten, kulturell aber ausgebrannten Gesellschaft. Bei der ersten freien Wahl zur Volkskammer am 18. März 1990 erhält die von der CDU angeführte Allianz für Deutschland 48% der Stimmen. Die favorisierte SPD kommt auf 21,8% und die SED-Nachfolgepartei PDS auf 16,4%. Bündnis 90, die Partei der Oppositionsgruppen, wählen nur 2,9% der DDR-Bürger. Der Traum vom Fortbestand einer reformierten DDR ist ausgeträumt. Goldgräberstimmung überall. Banken, Versicherungen, Verlage, Supermarktketten bereiten sich auf die Übernahme eines brachliegenden Marktes vor. Claims werden abgesteckt. Auf den Plätzen der Städte entstehen wilde Märkte. Es ist die Zeit der schnellen Geschäfte. Aus dem Westen kommen fliegende Händler, Glücksritter und dubiose Geschäftemacher.
Also in der Innenstadt in Leipzig machten sich viele fliegende Händler breit, teilweise auch illegal. Und dort konnten sie ja schon viel von dem, was man in der Vergangenheit zu entbehren glaubte, käuflich erwerben. Also allen voran die Banane, ne? Wo ja die Legende sagt, dass die deutsche Einheit nur deshalb zustande gekommen ist, weil die Ostdeutschen die Bananen wollten. Aber sie konnten auch viele andere Dinge kaufen. Und es war auch schnell erkennbar, dass eigentlich ein völlig rechtsfreier Raum entstanden war.
Der freie Markt ist da und keiner hilft.
Haribo. Als Beispiel. Das konnten sie erwerben beim fliegenden Händler in Leipzig etwa zum Zehnfachen des Durchschnittspreises im Altbundesgebiet.
Joachim Beetz engagiert sich in einer Initiative. Ihr Ziel ist, eine Verbraucherzentrale zu gründen. Aus dem Westen kommt Unterstützung von anderen Verbraucherzentralen. Am 5. April 1990 in Berlin tritt die neue, frei gewählte Volkskammer zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Beginnt in Leipzig die Verbraucherzentrale mit ihrer Arbeit. Als erstes wird Basiswissen vermittelt.
Wir haben Handzettel zur Verfügung gestellt mit Durchschnittspreisen von Waren des täglichen Bedarfs. Und diese Handzettel, die haben wir am 18. Mai 1990 in Leipzig in der Innenstadt, also stellen Sie sich vor, quasi neben den fliegenden Händlern, den Passanten in die Hand gedrückt.
Die erste Aktion ist ein voller Erfolg, doch es gibt viel zu tun. Und manchmal sind es Produkte, von denen Joachim Beetz im Beratungsgespräch zum ersten Mal hört.
Also der sagte mir, wir haben gestern Betten gekauft zum Preis von 2.396 Mark der DDR. Und ich dachte, was sind denn das für Betten? Ja, das sind Lama-Betten. Ich sage, was sind denn Lama-Betten, bitteschön? Ja, das sind irgendwelche Decken, das hat er mir dann beschrieben und war mir klar, dass es um sogenannte Naturhaarbetten ging. Der Preis war schon überraschend und eine unserer ersten Presseinformationen, die wir dann aufgrund dieser Anrufe herausgegeben hatten, war eine Information, also die einschlug wie eine Bombe. Wir haben über die Durchschnittspreise solcher Betten informiert. Und die Durchschnittspreise, die lagen ja also um 50-70% niedriger als die Preise, die viele auf den Werbeverkaufsveranstaltungen bezahlt hatten.
Doch die Verbraucherzentrale belässt es nicht nur bei der Preisinformation. Käufern der überteuerten Bettdecken wird auch beim Widerruf der Kaufverträge geholfen. Dabei wenden die Leipziger westdeutsches Recht an. Im DDR-Zivilgesetzbuch ist der Rücktritt von Verkaufsverträgen nicht geregelt.
Und es hat geklappt. Wir haben auf diesem Wege, auf diesem eigentlich risikoreichen Wege, die Verbraucher, also die das wollten, aus den Verträgen herausbekommen.
Nach den Lama-Decken kommen die Zeitschriftenabonnements, dann die Kleinkredite, Raten- und Versicherungsverträge. Im Wochentakt wechseln die Kampagnen, die über Käufer- und Verbraucherzentrale niedergehen.
Man hätte zwar nicht vertrauensselig sein dürfen, nach dem, was man in der DDR erlebt hatte, aber was, ich sag mal, die Konsumenten-Anbieter-Beziehungen anbelangten, da war man schon sehr vertrauensselig. Man hat ja alles geglaubt, was einem erzählt wurde. Dann Werbung. Werbung war neu. Man hat Werbeaussagen noch geglaubt, man war interessiert an Werbung. Und ja, dass Werbung nicht nur Information ist, das wissen die meisten heute. Aber das ist damals noch nicht der Fall gewesen. Man hat nahezu alles geglaubt.
Die Monate vor der Währungsunion versetzten die DDR in einen Konsumrausch. Das Geld wird nicht gespart, es wird ausgegeben, denn schon bald ist es nichts mehr wert. Davon sind zumindest viele überzeugt. Kapitalismus und Marktwirtschaft und das Glücksversprechen eines grenzenlosen Konsums. Die Bürger der DDR erleben das System, in dem sie in Zukunft leben wollen.
Wolfgang Holz arbeitet im Konsum-Backwarenkombinat in Rostock. Im März 1990 möchte sich sein Kombinat auf die Herausforderungen der neuen Zeit vorbereiten. Wolfgang Holz wird zur Internorga nach Hamburg geschickt, um für 48.000 D-Mark, mehr Westgeld hat der Betrieb nicht, moderne Maschinen einzukaufen.
Dass man mit diesen 48.000 Valuta nochmal die große Rationalisierung lostreten könnte, war natürlich nichts. So, und dann habe ich den Tag genutzt, habe mir das auf der Messe da alles angesehen, kam dann auch an Imbissstandanbietern vorbei, an Fachgroßhändlern und so weiter, war dann bei. Dann habe ich überlegt, wenn das nur alles nicht weitergeht, weil ja keiner so richtig wusste, welche Existenz einen erwartet und wie das sich alles entwickelt, dann machen wir eben erstmal eine Imbissbude, wie im Volksmund dazu ja so nett gesagt wird, auf.
Mit den Ersparnissen der Familie macht Wolfgang Holz sich selbstständig. Am 17. April 1990 eröffnet er mit seiner Frau Christina in Rostock eine Imbissbude.
Eigentlich war es unbegreiflich. Das war ja so, alles was aus dem Westen kam, egal welcher Qualität das unterlag, das war erstmal sowieso super gut. Bunt, schön, teuer war egal. Jeden Tag Ware geholt und dann unsere Hauptartikel waren natürlich Bratwurst, Pommes frites, bis nichts mehr ging. An Spitzentagen 180 bis 200 Kilo. Das sind mehrere hundert Portionen, also da kann man schon eine Menge Leute von satt kriegen und so fing das an. Und dann dazu die gute River Cola vom Aldi, die wir täglich aus Lübeck geholt haben. Oh Gott, das war Wahnsinn. So fing es an.
Die Bude brummt. Die Gewinnspannen sind erfreulich. 30 Pfennig kostet die Cola-Dose bei Aldi in Lübeck, 2,50 Mark bei Familie Holz am Stand in Rostock. Schon nach wenigen Monaten informiert der Kontoauszug der Ausgleichsbank in Magdeburg Wolfgang Holz über ein Plus von 408.000 Mark der DDR. Für Familie Holz vergeht die Zeit wie im Flug. Die letzten Tage der DDR-Mark erleben sie als Bürger mit einem dicken Konto. Dann naht der 1. Juli 1990. Wie überall in der DDR wird auch in Rostock die Währungsunion kräftig gefeiert.
Ich war, glaube ich, kurz nach 6 zu Hause. Und dann bin ich dann an unserem Imbisswagen vorbeigegangen und habe gesagt, du Tina, das war jetzt eine gute Zeit, aber mir wird schon was Neues einfallen. Irgendwie geht es immer weiter.
Das neue Geld wird nicht mehr so locker sitzen. Davon ist Wolfgang Holz überzeugt, als er sich nach dieser Party ins Bett legt.
Also Klappe zu, Affe tot im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, ich sagte ja schon, ich bin sehr früh zu Hause gewesen, demzufolge auch nicht gleich um 7 wieder aufgestanden, bin dann um 9 runtergegangen, gucken, dann kam eine Oma mit dem Kind und sagte, machen Sie heute gar nicht auf. Ich dachte, doch, also völlig verwirrt, konsterniert, machte dann, das war ein dreiseitiger Wagen, eine große Klappe vorne, eine kleine rechts, eine kleine links, machte die eine Klappe auf und hab dann Eis verkauft, das dauerte 10 Minuten, dann standen 3-4 Leute dran, ich wurde immer aufgeregter, weil ich gedacht habe, so schlecht ist vielleicht doch nicht. Dann ging es, habe ich gesagt, Moment mal bitte, da war ein Blumenverkäufer gegenüber. Ich sagte, können Sie mal noch mit gucken? Ja, ich guck mal. Bin ich rübergegangen, habe meine Frau, ich sagte, Tina, du musst sofort kommen, es geht wieder los, es ist gut. Da wurden die Klappen aufgemacht und der Tagesumsatz, es war ein Sonntag, wenn ich mich recht erinnere, waren 517 D-Mark inklusive des ostdeutschen Hartgeldes. Da habe ich gesagt, wenn das jeden Tag drin ist, reicht das für meine vierköpfige Familie aus.
Mit dem neuen Geld beginnt der Countdown zur Wiedervereinigung. Am 3. Oktober 1990 ist der Arbeiter- und Bauernstaat endgültig Geschichte. Die DDR tritt dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Zu ihren Hinterlassenschaften gehören eine marode Wirtschaft, Umweltschäden, verfallene Innenstädte, eine schlechte Infrastruktur und ein personalstarker Überwachungs- und Polizeiapparat. 2004 ziehen Treuhandanstalt und Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben Bilanz. 14.600 ehemalige DDR-Betriebe wurden privatisiert. Das sollte, davon war die DDR-Führung 1990 überzeugt, mindestens 900 Milliarden DDR-Mark einbringen. Die DDR zählte sich damals zum Kreis der 15 stärksten Wirtschaftsnationen. Bei der Schlussabrechnung kostete allein die Privatisierung 104 Milliarden Euro. Und vernichtete über 3,4 Millionen Arbeitsplätze.
Ist das alles, was übrig bleibt? Ein Schuldenberg, vernichtete Arbeitsplätze und geplatzte Träume, samt zerrissener Familien, gebrochener Biografien, verpatzter Chancen und dem Gefühl, 40 Jahre betrogen worden zu sein? Oder gibt es auch das andere? Gibt es die Erinnerung an ein Leben unter schwierigen Bedingungen, an Freundschaften und an den gemeinsamen Widerstand gegen das System und die Politik, die für diese Lebensbedingungen verantwortlich waren?
Der Schriftsteller Günther de Bruijn ist beim Zerfall der DDR 63 Jahre alt. In seinen Memoiren blickt er auf den Staat zurück, in dem er die längste Zeit seines Lebens gelebt hat.
Hätte ich damals schon ahnen können, dass später manche vom Verlauf der Geschichte enttäuschten Leute alle Ostdeutschen als Verlierer oder Besiegte bezeichnen würden, hätte ich, da ich mich ungern mit Mielke und Hager, mit Oberzensoren und Parteifunktionären, Mauerschützen und willfährigen Strafrichtern in einen Topf werfen lasse, mich schon im Voraus beleidigt gefühlt. Ich war ein Gewinner der Niederlage, der, wenn er nicht stellvertretend für arbeitslose und unschuldige Opfer der Eigentumsrückgabe sprechen wollte, höchstens zur Klage über eigenes Ungenügen berechtigt war. 40 Jahre hatte ich den anderen Teil Deutschlands, mit dem ich kritisch immer mitgelebt hatte, als den Freieren empfunden, war aber hauptsächlich aus Gründen der Bodenhaftung nicht in ihn übergewechselt und schließlich, ohne die Gegend, die es mir angetan hatte, aufgeben zu müssen, doch in ihm angelangt.
Dem Jubel der Wiedervereinigung folgt die Ernüchterung. Gehört wirklich zusammen, was da mühsam zusammenwächst? Was verbindet einen atheistischen Arbeitslosen aus Mecklenburg-Vorpommern mit einer katholischen Angestellten aus Oberfranken? Was einen Bremerhavener Maurer mit einer Lehrerin aus Jena-Lobeda? Was 1990 entstand, gehörte politisch einmal zusammen. Die soziale Wirklichkeit sieht jedoch ganz anders aus. Das Leben und die Erfahrungen von zwei Generationen, deren Lebensläufe und Lebensentwürfe kaum gegensätzlicher sein können, haben beide Teile Deutschlands voneinander entfernt. Was 1990 geschah, war keine Wiedervereinigung, es war eine Neugründung.
Aus der Serie damals in der DDR hörten Sie die 10. und letzte Folge, Was zusammengehört, von Nikolaus Schröder. Mitarbeit Christine Sievers.
War alles so
schön. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Alexander Hauf und Gregor Höppner. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Anne Efferts. Regieassistenz Tina Gerecht. Regie Thomas Blockhaus. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2005.